Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie heute Monika Strava zur September-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachige Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Der Sommer ist vorbei und wir können mit Recht und Fug behaupten, dass es ein überaus reicher Sommer an Veranstaltungen gewesen ist, sowohl in Siebenbürgen als auch im Banat und in Ungarn. Doch auch der Herbst sieht vielversprechend aus und auch in diesem ersten Herbstmonat September hat sich vieles ereignet und auf die schönsten Highlights wollen wir nun, werte Damen und Herren, in der nächsten Stunde zurückblicken. Und das sind heute unsere Themen. Frohsinn, Freundschaft, Musik und gutes Bier standen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der 13. Ausgabe des Oktoberfestes in Kronstadt. Ihr geliebtes Kirchweihfest haben im September auch die Keglewitscher im Banat gefeiert. Am 5. September hat in diesem Jahr das neue Schuljahr begonnen. Wie der Schulanfang in Neuarad erfolgte, über die Schwachstellen im rumänischen Bildungswesen, aber auch über das 500-jährige Jubiläum der Schäßburger Parkschule berichten wir heute. 300 Jahre seit der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn müssen groß gefeiert werden. Das hat man vor kurzem in der Gemeinde Nimes in Ungarn gefeiert. Darüber erfahren Sie, werte Damen und Herren, mehr im Laufe der heutigen Sendung. Das sind unsere Themen heute und ich hoffe, werte Damen und Herren, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, meine Damen und Herren, in Kronstadt. Mit dem Aufmarsch von Bierwagen und Blasmusik startete am 1. September die 13. Auflage des Kronstädter Oktoberfestes, die bis zum 11. September auf dem ehemaligen Gelände des Municipalstadions in Bartholomä stattgefunden hat. Köstlichste bayerische und rumänische Spezialitäten, ein eigens dafür gebrautes Malzbier und ein tolles Musik- und Rahmenprogramm machten auch dieses Jahr wieder das Oktoberfest zu einem Top-Event in Kronstadt.
Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Avem și astăzi o grămadă de concursuri, avem regele berii, cea mai gălăgioasă masă și multă, multă bere, ciucaș, malzbier. Și cum putem să începem decât cu Oktoberfest Band!
Wenn sich die Kutschen und Blaskapellen vor dem Kronstädter Rathaus aufstellen und in Richtung Bartholomä aufmarschieren, dann wissen alle, das Oktoberfest in Kronstadt steht wieder an. Mit Freude, guter Laune und Musik setzte sich der lange Festzug am 1. September in Bewegung und zog aus der Kronstädter Innenstadt auf das ehemalige Sportstadion in Bartholomä, wo das Festzelt bereits seit Tagen aufgebaut wurde. Und nachdem das erste Bierfass angezapft wurde, kam die Feierlaune vollends auf. Bei erfrischendem Bier, guter Musik und Unterhaltung konnte man auch das trübe Herbstwetter vergessen, auch wenn man ab und zu zum Regenschirm greifen musste. Zuversichtlich gestimmt war auch der Vertreter der Veranstalter des größten Oktoberfestes außerhalb Deutschlands, Christian Maczadonski.
Also es ist viel besser als erwartet. Natürlich ist es auch das erste Oktoberfest nach der Pandemie ohne Maßnahmen oder restriktiven Maßnahmen und auch heute haben wir jetzt das erste Mal das Frühschoppen und das funktioniert sehr schön. Die Blaskapelle, die aus München da ist, die kommt wirklich sehr gut an. Wir haben hier wirklich Spaß für klein und groß, von den Karussells zu gutem Essen, zu kaltem Bier und guter Musik und guter Laune. Gestern war es richtig so voll wie in 2019 und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, diese Freude wieder herzubringen, dass die Leute sich treffen und Spaß miteinander haben.
Unter dem Motto Prosit mit 13 in Anspielung auf die Auflagennummer warteten in diesem Jahr schöne Überraschungen auf die Gäste. Mehr als 1500 Hektoliter Bier flossen in Krügen, aber auch aus den Automaten. Die 13. Ausgabe des Oktoberfestes Kronstadt brachte ein speziell für das Festival gebrautes Bier, nämlich das Malzbier. Bayerische Bands, die zum ersten Mal nach Rumänien kamen, aber auch lokale und nationale Künstler sowie ein 3200 Quadratmeter großes Zelt, das in den Farben Farben Bayerns weiß und blau gestaltet war. Im angrenzenden Lunapark kamen vor allem die Kleinen auf ihre Kosten. Eigens für das Oktoberfest ist wie jedes Jahr auch der Nürnberger Stadtrat Werner Henning nach Kronstadt gereist. Hier hat er sich um die Städtepartnerschaft Kronstadt-Nürnberg bemüht, aber auch auf dem Oktoberfest gefeiert.
Ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt hergekommen, weil wir hatten ja vor 2 Monaten den Bürgermeister von Kronstadt bei uns in Nürnberg eingeladen. Und es ist ja der Sinn und Zweck unserer Zusammenarbeit, dass wir diese Freundschaft zwischen Nürnberg und Kronstadt in weiterentwickeln, quasi in eine Partnerschaft, dass es übergeht. Und wir sind auf einem guten Weg. Einige Jahre war ja Funkstille zwischen den Bürgermeistern. Aber wir haben jetzt 2 junge Bürgermeister, sowohl Kronstadt als auch Nürnberg. Und ich bin positiv überrascht, auch vor der Stellungnahme des Herrn Koliban und beim Treffen mit unserem Oberbürgermeister, mit dem König. Der hat sich ins Goldene Buch eingetragen. Wir haben sehr viel unternommen. Also wir sind zusammengekommen mit dem Wirtschaftsreferenten der Stadt Nürnberg. Wir sind mit dem Kulturreferenten. Wir sind mit dem Umweltreferenten. Und es ist ja auch die Umweltreferentin, ist an diesen Orangele, die ja morgen beginnen, hier ist sie online dabei. Also wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, diese Partnerschaft zu initiieren und zu aktivieren. Und das Oktoberfest, wie jedes Jahr halt, auch wenn es das 13. ist, hat der liebe Gott mit uns gehalten, zumindest bei der Parade. Und das bisschen Regen schadet der Natur nicht und schadet uns auch nicht. Und im Zelt hat es nicht geregnet. Das war eigentlich sehr gut und ist noch immer gut.
Schunkeln, mitsingen und auf den Bänken tanzen. Die Musik in den Festzelten brachte die Besucher in Feierlaune. Und die Bands und Kapellen hatten es selbst in der Hand, wie sehr sie die Partystimmung in den Festzelten zum Kochen bringen und die Menschen auf den Bierbänken tanzen lassen, so auch die Musikanten der Oktoberfestband.
Das ist super, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen das Publikum auf Tour bringen.
Das haben Sie geschafft.
Ich hoffe, ja.
Das Oktoberfest in Kronstadt ist nicht nur ein Bierfest, sondern vor allem ein Familienfest und das zu Recht. Denn in diesem Jahr waren sehr viele Kinder und Jugendliche dabei. Es ist ein Fest der Familie, der Freundschaft, wo auch alte Freunde gerne zusammenfinden. So auch ehemalige Honterianer des Jahrgangs 1991, so Albrecht Klein, der mit seinen ehemaligen Klassenkollegen einen schönen Abend im Zelt verbrachte.
Ein einmaliges Gefühl. Wir haben jetzt quasi den 3. Abend. Wir feiern quasi von Freitag auf Samstag, Samstag, Sonntag. Und heute ist es das Highlight von unserem 30-jährigen Fest des Jahrgangs 91 und wir haben 30 Kollegen und Kolleginnen, die aus Deutschland und aus Ungarn angereist sind und es war so viel Energie in der Luft und wir wollen das Ganze jetzt hier noch abschließen, mit einer Krönung abschließen.
Wie finden Sie die Atmosphäre da?
Die Atmosphäre ist, wie in jedem Jahr, ist sie einfach wunderbar. Wir freuen uns, wir tanzen und feiern, weil das gibt uns Energie für die nächsten Monate, nicht wahr? Und ja, es gehört dazu, dass man nicht nur arbeitet, sondern auch feiert.
Ronald Höttels stammt aus Siebenbürgen und kommt schon seit Jahren nach Kronstadt, um schöne Tage hier zu verbringen. Und dabei hat er auch gleich seine deutschen Fußballfreunde mitgebracht.
Ja, also es sind alles Deutsche, die können kein Wort Rumänisch natürlich, aber die ganze Atmosphäre finden sie natürlich klasse. Wir haben das schon auf Videos gesehen vom letzten Mal und sind jetzt immer mehr geworden in den letzten Jahren.
Was schätzen Sie besonders an diesem Oktoberfest?
Ja, die Atmosphäre, also hier ist jeder herzlich mit jedem, jeder stoßt an. In München war ich auch schon einmal, aber ich muss sagen, hier ist die Stimmung ein bisschen besser.
Eines muss man sagen, nach 2 Jahren Pandemie haben die Leute wieder Spaß gehabt, miteinander zu feiern und sie strömten in Scharen zum Oktoberfeststandort in Bartholomä, wo man viel Geduld aufbringen musste, vor allem am Wochenende. Auch wenn man ab und zu Schlange stehen musste, trübte das nicht die Laune der Besucher, ganz im Gegenteil. Sie fanden das Oktoberfest richtig gut.
Weil es hier sehr viel Bier gibt, hier sind schöne Frauen. Alles toll, aber perfekt.
Das Feiern geht auch an diesem Wochenende weiter. Bis Sonntag wird weiter gefeiert. Hoffentlich spielt auch das Wetter mit. Doch richtige Oktoberfans lassen sich von einem Regenschauer nicht erschrecken.
Ein Rose, der
Sieger Tage! Hoi, 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 hoi! Hoi, hoi, hoi! Brody!
Funkmagazin.
Gefeiert wurde in diesem Sommer und Frühherbst auch im Banat. Nach 2 Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, durften die Banater Schwaben ihre geliebten Kirchweihfeste wieder feiern und neue Traditionen wieder beleben. Auch in der Banater Ortschaft Keglewitsch war ein Kirchweihfest vor einigen Jahren nur noch eine vage Erinnerung. Auf Initiative einer jungen banatschwäbischen Dorfbewohnerin wurde das Fest 2019 wiederbelebt. Corona machte für die darauffolgende Zeit einen Strich durch die Rechnung, aber in diesem Monat erklang wieder Gejuchze und Blasmusik in dem kleinen Temescher Dorf nahe der serbischen und ungarischen Grenze des Banats. Astrid Weiß von Radio Temeswar machte Aufzeichnungen vor Ort.
Nieselregen und kalter Wind konnten den Festzug in banatschwäbischen Kirchweihtrachten Mitte September nicht aufhalten, ein traditionelles Fest in Keglewitsch im Kreis Temesch zu feiern. Zur Musik der Banater Musikanten aus Temeswar wurde aufmarschiert. Hauptmotor der Veranstaltung sind Astrid Kataro und ihre Familie mit Unterstützung von der Gemeinde, dem Demokratischen Forum der Banater Deutschen und der katholischen Kirchengemeinde.
Das Wetter war nicht wirklich ideal, aber sonst war es, glaube ich, ganz, ganz schön. Wir haben um 10:30 den Baum aufgestellt, also wie die Tradition das will. Dann sind wir die Ehrengäste einladen gegangen.
Was gehört denn zu einer Tradition oder gehörte früher zur Keglewitscher Kirchweih dazu?
Das ist schon schwierig zu sagen, weil die Kirchweih schon seit mehr als 60 Jahren nicht mehr gefeiert wurde. Das haben wir ja vor 3 Jahren wieder ins Leben gerufen und dann hat die Pandemie Stopp gesagt und wir sind froh, dass wir heuer dann wieder feiern können. Was üblich war in Keglewitsch, halt Baum aufstellen, das war wahrscheinlich überall so. Ball hat man immer gehabt, wir hatten auch 2 Blaskapellen im Dorf, die haben immer gespielt. Und ganz interessant ist es zu sagen, dass die Keglewitscher keine eigene Tracht hatten, sondern diejenigen, die aus anderen Dörfern gekommen sind, die haben die Tracht einfach mitgebracht. Und es war eine bunte Mischung von Trachten.
Genauso wie in diesem Jahr mit dem Banater Spatzen. Von wo kamen denn die Trachtenpaare heute zusammen?
Wir haben eine Gruppe aus Nitzgedorf, eine kleine Gruppe aus Billet, die mittlere Gruppe. Und aus Großjeger haben wir dann auch einige Paare dabei. Die große Nikolausentracht gab es auch. Und das Tolle dabei war ja auch, dass einige Paare aus Deutschland gekommen sind. Und einige Varjascher-Trachten hatten wir auch dabei.
So, Astrid Kataro. Nachdem am Morgen der Kirchweihbaum im Hof der Dorfkirche aufgestellt wurde, gab es zum Mittag die Trachtenparade mit den Banater Spatzen unter Leitung von Hansi Müller. Es ging die Hauptstraße von der Kirche hinauf zur ersten Vortänzerin Astrid Kataro nach Hause. Dort wurde man bewirtet und so manche Polka und Walzer getanzt, während in der Scheune in einem großen Kessel das Gulasch fürs Mittagsmahl brodelte und mit würzigem Duft Appetit machte. Elfriede Kataro, die Mutter von Astrid Kataro, die selbst auch in Tracht mit ihrem Mann die Festgesellschaft empfing und mittanzte, konnte ihre Worte kaum fassen, wie froh sie über das Zustandekommen der Keglewitscher Kirchweih sei.
Das ist richtig sehr schön. Und ich bin sehr froh, dass sie das kann durchführen, diese schöne Tradition. Am Morgen haben wir ein Frühstück gemacht und nach der Messe dann warten wir unsere Gäste mit einem Gulasch. Ja, Kuchen, ein bisschen Süßigkeit und
im Hof der Familie Kataro fanden sich auch einige ausgewanderte Keglewitsche ein, die extra für das Fest ins Banat gereist waren.
Also wann die Familie gegangen ist, das waren 1944 auf Deutschland und noch haben die alles vergessen und wissen nicht mehr Rumänisch, nicht Ungarisch, reden nicht Bulgarisch und jetzt habe ich wieder angefangen das zu lernen, auch Schwäbisch. eigentlich rede ich bayerisch daheim. Ja, jetzt ist ich hierbei, das hat es ja lange nicht gegeben und vor der, das sei ich jetzt da. Ja, ich werde wiederkommen, wann es ist, ja, wann ich kann. Ich war ja schon ein paar Mal da und haben mir das angeschaut, aber immer von außen, als Besucher, also wie ein Außerirdischer. Und jetzt ist es so von innen, das ist ganz was anderes und ja, so schön lebendig alles. Und ja, es ist halt auch in der Zeit, wo die Häuser zusammenfallen und den Ort, wo meine Familie auch war, den gibt es schon immer, der ist schon fort. Es war Colonia Bulgara. Und jetzt freut mich das, dass man hier das Leben sehen kann, wie das neu ist. Es gibt ja den Spruch, gehst in der Welt, wo immerhin, gehst dort, wo bald keine Leute mehr sind, findest ein paar, ein Sticker drei, ich wette Schwob, ist auch dabei.
Auch das aus Kegelwitz stammende Ehepaar Horvat, das aus Deutschland angereist war, ließ sich in Kirchweihtrachten anziehen und tanzte und marschierte in diesem Jahr beim Fest mit.
Ich bin die Cousine von der Elfriede und sie hat uns eingeladen und weil wir gerne in Kegelwitz sind, wir kommen fast auch jedes Jahr nach Kegelwitz, haben wir gedacht, jetzt machen wir auch mal die Kirchweih mit. Die haben mich heute angezogen, ich habe selber keine Tracht, weil Kegelwitz hat ja keine Tracht gehabt vorher. Aber ich ziehe auch in Deutschland immer wieder eine Tracht an und zwar immer die Andresetracht. Wir machen in Burghausen, also in Deutschland auch mit, wenn mal irgendwo Kirchweih ist und auch mal für die Kirche haben wir die Tracht angehabt. Die Wallfahrt ist in Altötting jedes Jahr und dort haben wir aber auch oft die Tracht dann an für die Wallfahrt.
Herr Lorenz, Sie haben auch Tracht angezogen und sind mitmarschiert. Haben Sie das früher hier auch gemacht?
Nein, das haben wir leider nicht gemacht, weil es lange Zeit nicht gemacht wurde. Unsere Eltern haben es vor 40, 50 Jahren gemacht und jetzt machen wir es wieder.
Eigentlich ist es was Schönes. Es ist halt schade, dass nicht mehrere Leute oder mehrere von Deutschland auch rübergekommen sind. Und ich glaube, für unsere Eltern haben wir auch dabei dieses Mal und die freuen sich ja überhaupt. Wenn du mal mitmachst, die Kirchweih und dabei bist, glaubt ihr schon schön.
Gott in seinem Heiligtum ist voll Majestät, Israels Gott. Seinem Volk verleiht er Stärke und Kraft, gepriesen sei Gott.
Um 15 Uhr gab es den Festgottesdienst in der katholischen Kirche mit Domherr Thomas Benne, Pfarrer aus Tschernat. Für die musikalische Gestaltung war der Kirchenchor aus Groß-St. Nikolaus zur Unterstützung angereist. Im Ort gibt es kaum noch 100 Katholiken, die meisten davon Ungarn und Rumänen. Viele davon sind aber mehrsprachig aufgewachsen. So fand auch der Gottesdienst dreisprachig statt, auf Rumänisch, Ungarisch und Deutsch. Es sei eine aktive und gemeinschaftlich verbundene Kirchengemeinde, die das Gotteshaus instand hält und sich der Messen alle zwei Wochen erfreue, so Pfarrer Thomas Benne.
Sunt oameni fericiți. Tot timpul văd când vin aici oameni care zâmbesc, care se bucură pentru întâlnire cu ceilalți din comunitate și întâlnirea cu Dumnezeu.
Nach der Messe wurde noch kurz vor der Kirche getanzt, bevor der Regen dann doch alle zum Mittagessen ins Kulturheim scheuchte. Am Abend wurde dann beim Kirchweihball in Kerestur die Tradition der Versteigerung von Kirchweihstrauß und Tombola und Hut und Tuch nachgeholt. Im nächsten Jahr soll es dann wieder ein Kirchweihfest in Kiglewitsch geben.
Funkmagazin.
Das Schönste an der Schule sind die Ferien. Davon können Kinder und Jugendliche ein Lied singen. Und diese Sommerferien sind zu ihrem Leid kürzer ausgefallen als üblicherweise. Bereits Anfang September mussten sich die Schülerinnen und Schüler auf den Schulstart einstellen. Das neue Schuljahr begann am Montag, dem 5. September, auch für die Schüler der Adam-Müller-Guttenbrunn-Schule in Neuarad. Das ist die Schule, die Unterricht in Deutsch als Muttersprache für Kinder und Schüler im Verwaltungskreis Arad vom Kindergarten bis zum Abitur sichert. Im Unterschied zur Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar bietet die Schule in Neuarad auch Unterricht in rumänischer Sprache für die Kinder aus dem Stadtviertel an. Sie hören einen Beitrag von Adiar Delan von Radio Temeswar.
Neuarad ist der Stadtteil von Arad, der noch zum Banat gehört, bevor man die Maros überquert und ins Kreisland kommt. Eine römisch-katholische Kirchengemeinde und eine deutsche Schule gibt es seit fast 300 Jahren im Ort. Ihre Nachfolgeinstitution, das Theoretische Lyzeum Adam-Müller-Gottenbrunn, funktioniert in drei verschiedenen Gebäuden des Stadtviertels. Die Grundschule im Gebäude des ehemaligen Rathauses, die Gymnasialklassen im Schulgebäude in der Posada-Straße und die Lyzeumsklassen in einem Flügel der Forstschule im ehemaligen Nopcza-Schloss neben der römisch-katholischen Kirche. Die Eröffnungszeremonie des neuen Schuljahres 2022-23 fand im Schulhof der Gymnasialklassen für alle Schüler, Lehrer und Eltern statt. Die Anwesenden begrüßte der neue Schulleiter Adrian Apatean.
Un an nou școlar plin de evenimente frumoase și plin de realizări.
Über die Ergebnisse des letzten Schuljahres ist die Verwaltung der Lehreinrichtung zufrieden. Mehr als 90% der Zwölftklässler haben das Abitur bestanden und fast 90% der Gymnasialabsolventen haben Mittelnoten höher als 5 bei der Nationalevaluierung erhalten. Der ehemalige Schulleiter Mario Stojka ist jetzt stellvertretender Direktor und zuständig für die deutsche Schulabteilung.
In diesem Moment die deutsche Schule in Neurath beginnt das 298. Schuljahr. Hoffen wir, dass das gut wird dauern, über 300. Wir werden ja nicht viel davon überleben, aber es muss sein. Es ist ja, wenn wir so in Betracht nehmen, nicht das theoretische Lyzeum Adam-Müller-Gutenbrunn, sondern die Schule da in Neurath, wo die deutsche Schule begonnen hat, dort in der Nähe der Kirche. Es ist die älteste Schule der Stadt Arad. Wir haben eine große deutsche Abteilung von den Klassen, die da sind. Von den 56 Klassen und Gruppen, 30 sind bei der deutschen Abteilung und 26 bei der rumänischen Abteilung, kurz eingeteilt pro jeden Zyklus. 3 Gruppen im Kindergarten, 2 bei der deutschen Abteilung, 1 bei der rumänischen, 20 Grundschulklassen, 10 bei der deutschen Abteilung, 10 bei der rumänischen Abteilung, 18 Klassen im Gymnasium, 10 bei der deutschen Abteilung und 8 bei der rumänischen. Wir werden 3/5 bei der deutschen Abteilung haben. Wir haben auch 3/7, 6. und 8. sind je 2. Hoffen wir, dass wir in der Zukunft immer 3 haben. Dass wir uns korrekt aufbauen können, die 2 Deutschklassen fürs Lyzeum. Das bedeutet die Naturwissenschaftenklassen und die Philologieklassen. Die Zahlklassen haben wir 15. 8 bei der deutschen Abteilung und 7 bei der rumänischen. Bei der rumänischen Abteilung haben wir eine Philologieklasse mit Deutsch-Bilingual-Anfangsklasse. Das bedeutet, diese Kinder in der 9. beginnen vom Anfang an die deutsche Sprache. Sicher, es kommen auch Kinder, die ein bisschen Deutsch gelernt haben und dann die 2 Lehrerinnen, die arbeiten mit den Klassen, teilen sie ein in eine Gruppe, die etwas mehr weiß und eine Gruppe, die fast nichts weiß, dass sie ordentlich arbeiten können.
Die Lyzealschüler können sich während des Schuljahres zu den Prüfungen für das Erwerben des deutschen Sprachdiploms 1 oder 2 anmelden. Das hilft ihnen dann, wenn sie in Deutschland oder Österreich weiter studieren möchten. Zeremonienmeister bei der Eröffnung des neuen Schuljahres war ebenfalls ein ehemaliger Schuldirektor, Michael Sellner, der Vorsitzende des Deutschen Forums in Arad.
Es ist ein Neuanfang, das Leben geht weiter. Wir freuen uns darauf, dass wir in etwa 3 Jahren hoffentlich ein großes Ereignis feiern dürfen. Und zwar 300 Jahre deutschsprachigen Unterricht. Zunächst einmal wollen wir nächstes Jahr die 300 Jahre seit der Ansiedlung der deutschen Bevölkerung in der Gemeinde Neurath feiern und auch 200 Jahre seit der Einweihung der aktuellen, damals neuen Kirche von Neurath. Mit dem deutschsprachigen Unterricht im Verwaltungskreis Arad sieht es relativ gut aus. Zwar sind in den letzten 10 Jahren die Schulen mit deutscher Unterrichtsabteilung, Deutsch als Muttersprache, weniger geworden, aber immerhin ihre Anzahl hat sich stabilisiert. Und das Schönste ist, wir haben auch genügend Schüler dafür. Und etwas noch Schöneres ist, dass wir auch entsprechende Lehrkräfte haben. Zwar nicht gerade alle Fächer, aber die überwältigende Mehrheit der Fächer wird auf Deutsch gegeben. Sowohl von Mitgliedern der deutschen Gemeinschaft, aber auch von den Mitgliedern der deutschen Kulturträger, die deutschsprachigen, meistens Absolventen unserer Schule von der rumänischen Gemeinschaft. Wir können getrost sagen, die gehören auch dazu und wir gehören auch dazu. Es sieht relativ gut aus. Wir tun alles, was in unserer Macht steht und hoffen, dass auch dieses Schuljahr für die deutsche und deutschsprachige Gemeinschaft gut verlaufen wird.
Innerhalb der Eröffnungszeremonie zu Beginn des neuen Schuljahres wurden die Kinder der neuen Vorbereitungsklassen willkommen geheißen und sie durften einen Ehrenrundgang machen. Einen Rundgang durch die Schule gab es anschließend für die Neulinge des Lehrzyklus für die Fünftklässler. Klassenlehrer Christian Faur.
Ich habe einen Schulrundgang gemacht, weil viele von ihnen waren in ein anderes Gebäude. Sie kennen dieses Gebäude nicht. Deswegen dann ein Rundgang, damit sie lernen, wo sie dann Biologie oder Chemie oder wo sie dann beim Sekretariat oder das Lehrerzimmer, wo sie das finden können.
Und mit welchen Gedanken starten Sie?
Mit den Gedanken, dass ich vergessen habe, Ihnen zu zeigen, wo die Bibliothek ist. Spaß zur Seite. Hoffentlich werden wir ein gutes Jahr haben, obwohl dieses Jahr, so wie man weiß, viele Änderungen bevorstehen. Aber naja, wir hoffen, dass alles glatt läuft.
Vom Deutschen Forum in Arad und von dessen Jugendorganisation Banatia kommen auch einige der Klassenlehrer wie Biologielehrer Christian Faur oder Deutschlehrerin Alexandra Kaiser, die diesmal bei einer siebten Klasse Klassenlehrerin ist.
Was ich jetzt meinen Kindern gesagt habe, ist, dass wir diese 5 Module haben, dass sie jetzt keine Semesterarbeiten mehr haben. Jetzt, ob sich das irgendwann mal ändern wird oder nicht, wissen wir noch nicht, denn es passiert so von einem Tag auf den anderen und dann muss man immer mit den Informationen auf dem neuesten Stand sein. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr mehr Glück haben als die vorigen Jahre und dass wir nicht wieder online gehen. Ich habe gesehen, dass meine Schüler jetzt gewachsen sind. Sie sind in der siebten Klasse. Ich hoffe, dass die wieder Motivation haben und dass sie wirklich anfangen zu lernen, denn nächstes Jahr wartet ja eine Prüfung auf sie.
Funkmagazin.
Willkommen zurück, werte Damen und Herren. Das Thema Schule steht auch im Mittelpunkt unseres nächsten Beitrags. Rumänien gehört zwar seit 2007 der Europäischen Union an, doch auf dem flachen Land herrschen mancherorts, was die Schulbildung angeht, eher mittelalterliche Zustände. Und das liegt nicht daran, dass es dort keine Schulen gibt. Vielmehr kommen viele Kinder aus armen Familien, häufig auch aus Roma-Siedlungen, erst gar nicht in den Unterricht, weil sie zu Hause mithelfen müssen und weil die Eltern nicht wissen, wie wichtig Bildung für ihre Kinder ist. Eine jüngst veröffentlichte Studie des Hilfswerkes World Vision Romania spricht da eine klare Sprache. Demnach besucht jedes 10. Kind auf dem flachen Land gar keine Schule. Ein Viertel bekommt keinerlei Unterstützung bei den Hausaufgaben. 37% der Kinder schwänzen regelmäßig die Schule, weil sie daheim im Haushalt mithelfen müssen. Befragt wurden im Zuge der Erhebung 4000 Eltern, Jugendliche und Kinder im Vorschulalter. Grund genug für den Deutschlandfunk-Korrespondent und Funkforum-Mitglied Thomas Wagner, sich in einer rumänischen Landgemeinde umzuhören.
Ne așezăm acolo și ne luăm un joc, o carte de colorat, Stefan, dacă am terminat temele.
Leuchtende Kinderaugen im Centro di Sipentro Copirungen Periam, im Tageszentrum für Roma-Kinder in der Landgemeinde Periam im Westen Rumäniens. Auf einer Bank sitzt
Natascha Maria, 8 ani.
Die 8-jährige Natascha Maria, die nach den Temelen, den Hausaufgaben, mit Buntstiften in einem Buch Tierzeichnungen farbig ausmalen darf.
Citim, colorăm, ne jucăm în curte, în trambulină.
Wir lernen hier lesen, dürfen jetzt Bilder farbig ausmalen und dann geht's in den Hof aufs Trampolin. Alltag im von der rumänischen Caritas eingerichteten Tageszentrum, in dem seit 2008 eine Art Hausaufgabenhilfe für Kinder aus sozial benachteiligten Familien angeboten wird, warmes Mittagessen inklusive. Das, was wir hier machen, ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Kinder. Häufig kommen sie im Unterricht nicht richtig mit. Wir setzen uns mit den Kindern an einen Tisch, fragen sie, was hat der Lehrer denn gesagt? Dann gehen wir das mit ihnen nochmals durch, weil bei den Kindern zu Hause, da fragt keiner danach, wie es in der Schule war. Ramona Maricic unterrichtet vormittags in der Grundschule von Periam und arbeitet nachmittags im Tageszentrum. Die rund 40 Kinder aus der Gemeinde, die dort Tag für Tag zusammenkommen, stammen größtenteils aus der Roma-Siedlung im Ort, aber zunehmend auch aus anderen bitterarmen Familien. Dort ist häufig kein Geld übrig für all das, was die Kinder in der Schule brauchen. Sie haben keine Schulhefte, keine Bücher, nichts zu schreiben. Okay, wir kaufen das für die Kinder. Schulbildung auf dem flachen Land in Rumänien, da liegt vieles im Argen. Etwa ein Viertel aller Kinder auf den Dörfern erhält keine Unterstützung bei den Hausaufgaben. Mehr als ein Drittel aller Kinder fehlt immer mal wieder im Unterricht. Die Mädchen und Jungen müssen zu Hause mithelfen, im Haushalt oder in der Landwirtschaft der Eltern. Hinzu kommt, etwa jedes dritte Schulkind auf dem Land wird zu Hause regelmäßig geschlagen. Das zeigt eine Studie der Organisation World Vision Romania. 10% aller Kinder auf den Dörfern bleiben der Schule sogar dauerhaft fern.
Zumeist war es früher so, dass sie ihre Eltern ja nicht lesen und schreiben konnten, keine Schulausbildung hatten. Durch das haben sie auch nicht in die Schule unbedingt geschickt.
Erklärt Herbert Grün vom Caritas-Verband im rumänischen Temeswar. Der Verband finanziert seit 2008 die Hausaufgabenhilfe in Piriam. Eine Unterstützung, sagt Grün, die benachteiligte Kinder für den Schulbesuch wieder motivieren soll.
Suntem kreativ, suntem o echipă.
Wir sind kreativ, wir sind ein Team. Liviu, 9 Jahre alt, liest das ab, was auf den Wänden im Klassenraum des Tageszentrums steht. Er besucht die Grundschule und später nach der 4. Klasse.
Also ich kann nur so sagen, dass es tatsächlich viele Kinder gibt. Aus den Statistiken geht es hervor, die mindestens keine weiterführende Schulen besuchen. Mitarbeiten mit den Eltern auf dem Feld oder so, vor allem auf dem Land geschieht es.
Für Ovidiu Ganz, früher selbst Schulleiter und heute Parlamentsabgeordneter der rumäniendeutschen Minderheit, ist das ein Problem. Viele talentierte Schülerinnen und Schüler können sich nicht entwickeln, weil zu Hause das Geld fehlt und häufig auch das Verständnis der Eltern.
Es sind auch Eltern, die meinen, dass Schule nicht so wichtig ist. Es wäre auch die Aufgabe der Gesellschaft allgemein, der Bürgermeister in den Kommunen, die Familien zu besuchen und das ihnen nahezulegen. Und es gibt dann auch gewisse Situationen, wo man tatsächlich kontrollieren und bestrafen sollte. Die Eltern, die das praktizieren, weil es einfach unfair ist gegenüber den Kindern, die ja kein Mitspracherecht haben.
Funkmagazin.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, ins malerische Schäßburg. Das Bischof-Deutsch-Gymnasium, wie das Josef-Heidrich-Lyzeum in Schäßburg in der Zwischen- und Kriegszeit hieß, gehörte zu den renommiertesten Schulen in Siebenbürgen. Die erste urkundliche Erwähnung der Schule stammt aus dem Jahr 1522. So feiert die Institution dieses Jahr 500 Jahre seit der Gründung. Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler des Josef-Heidrich-Lyzeums, auch als Parkschule bekannt, hatten zu Beginn des Jahres Teams gegründet, um mehrere Veranstaltungen im Verlauf dieses Jahres von Mai bis September zu planen und durchzuführen. Am Samstag, dem 3. September, fand in der Bergkirche der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe statt. Gabi Mesey von der deutschen Sendung von Radio Neumarkt führte das folgende Gespräch.
Frau Liselotte Bayer, ehemalige Direktorin der Bergschule, Sie haben die Moderation der Veranstaltung geleitet. Wie war dieser Tag für Sie, das Treffen mit den Kollegen, mit ehemaligen Bergschülern, Freunde, Bekannte?
Ich war sehr aufgeregt, das hat man vielleicht am Anfang auch festgestellt. Aber dann auch das Wiedersehen mit ehemaligen Schülern und einigen ehemaligen Kollegen, das hat noch dazu beigetragen, dass es etwas Besonderes war.
Das erste Dokument, das die Existenz der Bergschule nachweist, eines der wichtigsten Dokumente in der Geschichte der Schule und eines der einzigen Gründe, weshalb das 500-jährige Jubiläum der Bergschule gefeiert werden konnte. Was beinhaltet das Dokument?
Also es ist eigentlich ein Verwaltungsdokument, wo diese Jahreszahl genannt wird, wo für die Stadtverwaltung, für den damaligen Schulleiter etwas Geld bereitgestellt hat, damit er sich Kleidung kauft und sich der Erziehung der jungen Leute widmen kann. Möglicherweise hat es auch niemand gesucht. Man wusste davon, es wurde immer das Jahr 1522 angegeben, als das Jahr, von dem man ausgeht, aber es hat wohl niemand das Dokument gesucht. Und Andrea Ross vom Deutschen Forum, wir haben ja gemeinsam diese Veranstaltungen organisiert, recherchiert und es befindet sich in Kronstadt im Archiv. Und dort hat sie es dann bekommen, kopieren dürfen, ja, das Original bleibt ja weiter dort.
Der Raketenforscher Hermann Obert, Regisseur Günter Czerneski, der Kunsthistoriker und Denkmalschützer Christoph Machat oder der Bukarester Stadtpfarrer und Bischofsvikar Daniel Zicheri waren Bergschüler. aber welche Persönlichkeiten haben noch da gelernt?
Es gibt ja tatsächlich so viele Bergschüler, die ihren Beitrag leisten und einige sind noch jünger und noch nicht so bekannt. Zum Beispiel der Arzt Jorge Hundorfian, der ja auch ein Grußwort geschickt hat. Der hat zweimal promoviert, einmal in Klausenburg und einmal in Deutschland und ist jetzt Arzt für innere Medizin als Beispiel. Von jüngeren Generationen ist mir bekannt, also Anne Fabini, die ist Filmkaterin und hat schon 2 Oscar-Nominierungen gehabt und viele Preise bei der Berlinale zum Beispiel. Und es sind auch andere von meinen ehemaligen Schülern, die mir jetzt einfallen, die auch promoviert haben, der eine an der Leibniz-Universität, Adrian Koster zum Beispiel in Münster, Mathematik. Dann ein anderer Schüler von mir, der hat in Tübingen promoviert. István Keul heißt er, Spezialist für Religionsgeschichte. Das ist besonders auch indische Religion. Also die fallen mir jetzt spontan ein. Leider gelingt es, ich glaube, kaum eine Schule, die Übersicht aller Absolventen zu haben, die es wirklich bekannt sind. Und sogar Recherchen im Internet ergeben nicht viel. Aber wie Sie jetzt genannt haben, sind natürlich die bekanntesten, wie Hermann Ober zum Beispiel, ja.
Die Ausstellung Die Bergschule als Mittelpunkt der Stadt wurde in den Räumlichkeiten des Hauses Miss Hirschgeweih auf dem Burgplatz eröffnet. Was wurde da ausgestellt?
Also das geht jetzt auf die Initiative von Peter Ambrosius zurück, dessen Vater auch Mathelehrer war lange Zeit an der Schule. Er selbst und seine Frau waren Bergschüler und er ist ja vor allem Sammler von Postkarten und vielen anderen Sachen. Also er hat schon längere Zeit diese Ausstellung geplant. Also es sind viele Fotos, Klassenfotos zum Beispiel. Es sind viele Fotos von den ehemaligen Lehrern, von der Blasmusik. Das sind noch Poster von Theateraufführungen aus den 60er, 70er Jahren, Zeitungsartikel. Es ist auch sehr schön gestaltet und dann gibt es in einem Nebenraum gibt es eine Präsentation, vor allem mit Schäßburg. Das sind vor allem die Exponate, die man dort sehen kann.
Der Name Bayer ist mit der Schule verbunden. Ihr Vater Hermann Bayer war lange Jahre Direktor dieser Institution.
Ja, jetzt für ihn, hat er auch gesagt, hat sich dann einen Kreis geschlossen. Er war auch selbst Bergschüler gewesen, was ihm auch sehr wichtig war. Er ist ja dann ziemlich spät, so in den 70er Jahren, ist er Direktor geworden. An der Bergschule. Er hat ja auch lange Zeit da gewirkt. Er war ein sehr guter Mathelehrer und in dieser Hinsicht hat er die Schule geprägt. Er war auch ein sehr guter Organisator, also konnte den Schulbetrieb sehr gut leiten. Und was ihm auch sehr am Herzen lag, war die Musik. Er hat einen Chor geleitet der Schule, er hat die Blasmusik gefördert. Also es war ihm auch sehr wichtig, dass dann auch die musischen und außerschulischen Tätigkeiten gefördert werden.
Sie waren auch Direktor in der Bergschule. Was erinnert Sie sich an diese Jahre? An welchem Moment?
Ja, darüber habe ich auch in der Festschrift geschrieben, dass ja immerhin 38 Jahre habe ich an dieser Schule gewirkt. Davon war ich 10 Jahre dann noch stellvertretende Schulleiterin. Ja, es ist eine Zeit mit kontinuierlichen Änderungen gewesen. Ich habe 82 begonnen an der Bergschule. Dann nach ein paar Jahren ist da die Wende oder Revolution gekommen und das hat sehr große Änderungen mit sich gebracht. Ich habe alles gern gemacht. Also mir hat auch der Beruf gefallen, auch die Jahre, wo ich die Verantwortung hatte für die Schule. Wofür ich mich dann auch besonders engagiert habe, waren dann die Partnerschaften mit Schulen aus dem Ausland oder alle Tätigkeiten, die halt möglich waren im Austausch mit anderen, also Stiftungen, mit anderen Organisationen. Und auch darüber habe ich dann nach Möglichkeit eine Liste aufgezählt, auch in der Festschrift, Schulpartnerschaften mit Freiwilligendienst. Also das lag mir auch sehr am Herzen, dass solche Angebote von der Schule wahrgenommen werden.
Funkmagazin.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Ungarn, und zwar in der Gemeinde Nimes. Hinter dem Titel Nimes 300 verbirgt sich eine Programmreihe, mit der die Gemeinde Nimes das 300-jährige Jubiläum der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn, ganz konkret auf dem Gebiet der heutigen Siedlungen um Nimes, feiern möchte. Am 3. September fand der nächste Teil der Programmreihe statt und es wurde zum Stifoller Treffen eingeladen. Über die Veranstaltung, dessen Inhalt und das Abschlussprogramm von Nimes 300 erzählte unserer Kollegin Melita Hengel von Radio 5 Kirchen in Ungarn, Aniko Kramese, die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung von Nimes.
Nimes 300, diese große Veranstaltungsreihe, ist jetzt bei einem nächsten Meilenstein, vielleicht bei dem größten in diesem Jahr angekommen, beim Stifoller-Treffen. Wie ist denn dieses Fest entstanden? Wie haben Sie es organisiert?
Ja, die Grundidee dabei war, dass wir unsere Nachbardörfer und Dörfer aus der Baranya einladen, die überwiegend fuldischer Abstammung sind, also wo die Vorfahren aus dem Stift Fulda vor 300 Jahren oder noch früher gekommen sind und die noch ihre deutsche Wurzeln, deutsche Traditionen bewahren und pflegen, und dass wir hier so ein Treffen organisieren, zusammenkommen und schauen, was wir von unseren Ahnen alles noch haben und was wir an unsere Nachkommen gerne noch weitergeben wollen.
An den jetzigen schönen, noch endsommerlichen Wochenenden gibt es ja zahlreiche Veranstaltungen. Trotzdem ist das Interesse aber riesig. Wie viele Gemeinden sind denn hier mit dabei?
Wenn ich richtig zähle, sind das 10 Gemeinden, die gekommen sind. Und wir haben auch 2 Gruppen aus Deutschland, also Besuchergruppen. Die eine Gruppe ist unsere Partnergemeinde Rasdorf, Landkreis Fulda. Das passt ja auch schon seit über 30 Jahren, dass wir aus der Urheimat eine Partnergemeinde gefunden haben. Und andererseits haben wir eine Besuchergruppe auch aus dem Landkreis Fulda, den Stifoller Freundeskreis. Und sie haben sich natürlich auch sehr gefreut, als sie über dieses Fest erfahren haben und sind gerne dabei.
Jede Siedlung, die jetzt mit dabei ist, stellt sich auch selber mit einem kleinen Zelt vor. War das auch die Grundidee, also dass sie auch was mitbringen, was typisch für sie ist, damit man sich kennenlernt?
Ja, natürlich, das war auch unter anderem ein wichtiger Aspekt, dass wir einerseits zeigen, was wir gemeinsam haben, welche gemeinsame Züge wir noch bewahren. Und natürlich hat sich jede Dorfgemeinschaft dann entwickelt, weiterentwickelt, und alle haben ihre eigenen Trachten und ganz verschiedene Sachen, die sie heute noch von ihren Ahnen aufbewahren. Nicht nur an Heimatmuseum, denke ich hier, sondern an verschiedene Festivals oder Tätigkeiten, was sie ausüben. Zum Beispiel bauliches Erbe, renoviert, schön instand halten. Und es freut uns ganz besonders, dass wir auch 3 Gemeinden aus der Tolnau hier zu Gast haben. Und sie, also die eine Gemeinde hat zum Beispiel gar keine deutsche Selbstverwaltung mehr, und trotzdem haben sie sich gerne bereit erklärt und sind gekommen und zeigen die Schätze, die sie noch aufbewahren von ihren Vorfahren.
Das andere wichtige Element am heutigen Tag ist natürlich auch das Kulturprogramm. Wer wirkt denn alles mit?
Unserer Einladung sind gefolgt die Jugendblaskapelle aus Bavatz, die Jugendtanzgruppe aus Bavatz, der Wemender Männerchor, die Wemender Tanzgruppe, der Feckeder Chor, die Schomberger Dorfmusikanten, der Surgetiner Intermelodiechor, und natürlich stellen sich auch die Nimmerscher vor.
Und blicken wir zuletzt auch ein bisschen noch in die Zukunft, denn ein Abschlussprogramm für Nimmersch 300 steht noch bevor, Anfang Oktober. Was erwartet dann die Besucher?
Das ist eigentlich ein Projekt, was wir schon seit 2 Jahren planen und was leider wegen Corona nicht zustande kommen konnte. Das ist eine schwäbische Hochzeit, die wir feiern wollen. Und diesmal sind das nicht die Sitten und Bräuche aus der Zwischenkriegszeit, sondern wie es nach dem Krieg gefeiert wurde. Also wir werden diesmal eine weiße Braut haben, und den Jugendlichen die Bräuche möchten wir dadurch vermitteln, die noch in der Zeit gelebt haben. Und das ist natürlich für unsere jungen Leute auch ein Erlebnis, weil sie das nur aus Erzählungen der Großeltern und Urgroßeltern kennen.
Funkmagazin.
Mit dieser schönen Jubiläumsfeier in Nimes in Ungarn sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der September-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne und kurzweilige Stunde mit uns verbracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Ihnen nochmals Monika Strava aus dem Bukarester Hörfunk. Der Monat September neigt sich langsam seinem Ende zu. Bald starten wir in den Oktober, der sicherlich auch reich an Veranstaltungen sein wird. Auf die schönsten Beiträge des Monats Oktober dürfen Sie sich, werte Damen und Herren, am Ende des Monats freuen, wenn es wiederum einmal heißt: Willkommen zum Funkmagazin. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum einen schönen Herbst, viel Freude und Schaffenskraft, beste Gesundheit, und bis Ende Oktober heißt es dann: Auf Wiederhören!